Guten Morgen. Ich war wirklich schon lange nicht mehr bei euch. In dem Raum weiß ich gar nicht, wann das letzte Mal war. Die letzten zwei Gottesdienste, wo ich bei euch predigen durfte, die fanden in der katholischen Kirche statt. Das ist aber auch schon wieder eine Weile her. Schön, mal wieder da zu sein. Ja, du hast so eine Steilvorlage gegeben mit dem Waldbaden. Mir hat eine Mitarbeiterin in unserem Sozialwerk, ich leite nicht nur die Josa-Gemeinde, sondern im Hauptberuf bin ich Geschäftsführer im Sozialwerk Main-Taunus in Frankfurt. Hat nichts mit dem Landkreis zu tun. Und da hat mir eine Mitarbeiterin ein Buch über das Waldbaden aufgedrängt. Ich habe es dann auch gelesen und ich fand einige Studien total interessant. An eine kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht mehr, ob das eine Klinik in Japan oder in den USA war. Die hatten auf einer Station, wo nachdem Operationen durchgeführt wurden, hatten die Zimmer auf die eine und Zimmer auf die andere Seite. Die einen Patienten guckten, wenn sie rausguckten, gegen eine Betonwand, also mit ein bisschen Abstand, und die anderen guckten in Bäume. Und die haben festgestellt, dass die, die in die Bäume guckten, durchschnittlich eine kürzere Liegedauer von 4 bis 5 Tage hatten, als die, die nur gegen die Betonwand guckten. Also offensichtlich war das Ergebnis dieser scheinbar wirklich wissenschaftlichen Studie, tut es allein schon gut, die Bäume anzugucken, tut mehr gut, als die nackte Betonwand anzugucken. Ich fand es total interessant, dass die Baumgucker 4 Tage früher entlassen werden konnten. Also, heute soll es um Bäume und um Wasser gehen. Es war Sommer, es war diese Zeit, wo es hier in Rhein-Main gefühlt 3 Monate gar nicht geregnet hat. Ich glaube, es hat 2 oder 3 Mal kurz geregnet. Ich bin ein begeisterter Losungsleser und da war der Monatsspruch für den Monat August: Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten, aus dem 1. Buch der Chronik. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal so geht, ich bin ehrlich genug, mir geht es manchmal so, dass ich mir denke, das Wort Gottes klingt so schön, aber was hat es mit der Realität zu tun? Ich bekenne mich dazu, so Gedanken gibt es manchmal. Was sollen die Bäume jubeln, die vertrocknen? Die Bürger werden aufgefordert, jede Woche mindestens 80 Liter Wasser und auch nicht verteilt, sondern es auf einmal in die öffentlichen Bäume zu kippen, damit die nicht zugrunde gehen. Und dann habe ich mir den Vers aber näher angeguckt. Ich habe nur auf den ersten Teil reagiert. Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Und dann haben wir gedacht, das ist ja faszinierend. Schon im 1. Buch Chronik ist im Grunde auf die Wiederkunft Christi fokussiert. Das ist mir vorher so noch nie aufgefallen. Die Bäume sollen nicht jubeln, weil wir Klimawandel haben und weil sie absterben, sondern in diesem Ganzen, wenn Christus wiederkommt, die Erde zu richten, dann wird es keinen Klimawandel mehr geben, dann werden die Bäume nicht mehr absterben. Und auf dem Hintergrund habe ich dann mit diesem Losungsvers dann auch Frieden geschlossen. Baum, Bach, Frucht, das kommt so oft in der Bibel vor. In Hesekiel 47 zum Beispiel, ein ganz bekannter Text: Er führte mich hinaus durch das Tor im Norden, also ein prophetischer Text, der in die Zukunft weist, und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, da entsprang Wasser an der südlichen Seitenwand. Der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand, und er maß 1000 Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er noch 1000 Ellen. Da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir: Dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt, und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen, und ihre Blätter werden nicht verwelken, und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Die Lutherbibel überschreibt diesen Text. In der Bibel gibt es ja keine Kapitelüberschriften, die sind ja dann irgendwann mal eingefügt worden und die sind auch sehr unterschiedlich. Die Lutherbibel überschreibt diesen Text mit der Lebensstrom. In charismatischen Gemeinden oder in der charismatischen Szene ist das so ein ganz klassisches Bild für den Heiligen Geist. Und dieses ständig steigende Wasser und es geht zu den Knöcheln, Knie, Hüfte und dann kann man gar nicht mehr stehen. Ein Bild dafür, sich diesem Geist Gottes und seiner Führung und Leitung anzuvertrauen. Ich habe mal gegoogelt, das macht mir heute so Dr. Google-Fragen. Ob es immer stimmt, ist was anderes, aber ich gehe mal davon aus, das stimmt. Ich habe geguckt, ob das Tote Meer das salzhaltigste der Welt ist und war etwas enttäuscht, dass es nur auf Platz 2 liegt. In der Antarktis gibt es einen See, der ist 10 cm tief und der hat einen Salzgehalt von 40%. Aber gleich danach kommt das Tote Meer mit einem Salzgehalt von 30%. Sogar dieses salzige Meer soll zum Lebensraum für Fische werden, wenn dieser Lebensstrom aus dem Tempel das Tote Meer erreicht und sozusagen das Wasser heilt. Und dann diese Bäume. Ich lese nochmal den 12. Vers. An dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Ihre Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat's kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Es muss ein Bild für die Zukunft sein, für die Zeit, wenn Jesus wiedergekommen ist, weil es gibt heute keinen Baum, der jeden Monat Frucht bringt. Also die Feige zum Beispiel bringt es zumindest im Orient auf 3 fruchtbare Zeiten. Also da kann man 3-mal ernten, wenn man Glück hat. In unseren Breitengraden, wo die Feige inzwischen ja auch heimisch ist, vielleicht wegen des Klimawandels, weil es immer wärmer wird, kann man bis zu 2-mal ernten. Aber eine monatliche Ernte habe ich nirgendwo finden können. Die Offenbarung 22, also jetzt waren wir in Hesekiel 47 und jetzt gehen wir ins allerletzte Kapitel der Bibel, greift dieses Bild des Propheten Hesekiel wieder auf. Da heißt es relativ ähnlich, Offenbarung 22, Vers 1. Er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Was bei Hesekiel 47 der Tempel war, wird hier jetzt ersetzt oder präzisiert mit dem Thron Gottes und mit der Stadt Gottes, aus dem dieses Wasser, dieser Strom hervorbricht. Aber wieder dieselben Worte. Diese Bäume tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Ich habe da mal überlegt, was macht eigentlich ein Baum aus und warum wächst er? Und Psalm 1 hattest du vorgelesen, der sich zu Gott hält, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Natürlich braucht es gutes Wurzelwerk und es braucht gutes Splintholz. Das Splintholz ist das weiche Holz hinter der Rinde. Also gleich nach der Rinde. Das meiste des Baumes ist knallhartes Kernholz. Im Splintholz wird durch die Kapillarfunktion, werden die Nährstoffe, wird das Wasser eben nach oben befördert, gepumpt. In die Äste, in das Laub und schließlich auch in die Ausprägung von Früchten. Waldbaden ist das eine. Du hast gesagt, die Nadelbäume sind gut. Das Doof ist nur, beim Klimawandel sterben unsere Wälder, die nur aus Nadelbäumen bestehen. Wir stellen fest, dass die Bäume, die vor 40, 50 Jahren richtig waren für diese Region, teilweise hier kaum Überlebenschancen haben, wenn das in diesem Tempo weitergeht. Aber nicht nur in den Wäldern, auch in den Städten, wie schon gesagt, zumindest in Frankfurt wurde aufgefordert, die Bürger mögen sich bitte um die städtischen Bäume erbarmen. Und jeder Baum braucht 80 Liter Wasser pro Woche und bitte schön dosiert, aber immer alles auf einmal, dass das auch bis nach unten durchdringt. Also die öffentlichen Wasserfahrzeuge sind im Sommer vielleicht zweimal beim Baum vorbeigekommen. Ahorn, Kastanie, Platanen, Linden sind eigentlich alle nicht mehr geeignet für diese Zeit, weil sie längere Trockenperioden nicht aushalten, stärkerer UV-Strahlung ausgesetzt sind und wesentlich anfälliger für Schädlinge werden. Und dann gibt es wieder die Bäume, die nicht tief wurzeln, sondern die Flachwurzler. Das ist klar, wenn es zu lange trocken ist, diese flachen Wurzeln erreichen dann nicht mehr das Grundwasser. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Wort nach Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Der Psalm fokussiert uns drauf, uns auf Gott auszurichten, uns auf sein Wort auszurichten, an ihm unsere Freude und Lust zu haben. In seinem Wort haben wir die Nährstoffe, die notwendig sind, dass unser Herz, dass unsere Seele, dass unser Menschsein eben mit guten Nährstoffen versorgt wird. Und das ist die Voraussetzung, um dann auch irgendwann Frucht zu bringen. Hesekiel beschreibt es mit dem Fluss, der ständig ansteigt, indem man am Schluss nur noch schwimmen kann, aber nicht mehr stehen kann. Psalm 1 und das Bild aus Hesekiel, das gehört zusammen, das Wort Gottes und der Heilige Geist. Wir haben im Frühjahr von Freunden eine Feige geschenkt bekommen. Die hatten die im Topf und der Topf war zu klein und die wollten sie nicht in ihren Garten aussetzen. Und wir haben so neben dem kleinen Reihenhausgärtchen gleich dahinter ein größeres Grundstück, so ein Pachtgrundstück mit einem furchtbar schlechten Boden. Also selbst Kirschlorbeer, was eigentlich wie Unkraut wächst, das ist da alles über Jahre nur eingegangen. Wir hatten eine Kastanie, haben sie immer noch, und einen Walnussbaum. Die haben sich beides ungefähr 10 Jahre lang überlegt, ob sie Baum werden wollen oder lieber sterben. So irgendwie so im 10. Jahr sind sie dann durchgestartet und sind Baum geworden. Und in diesen Acker haben wir die arme Feige reingesetzt. Und weil der Boden so schlecht war, habe ich auch mit der Spitzhacke von den 1000 Steinen da drin. Also ich habe nicht ein wirklich tiefes Loch schlagen können, was man dann mit guter Erde füllt. Die war auch fast ein bisschen zu hoch. Dann habe ich so einen Graben drumherum gebaut. Der hat sich als sehr gut erwiesen, weil in der Trockenzeit stand dann das Wasser. Und dann kamen so erste kleine Früchtchen. Und ich habe mich so gefreut. Aber dann habe ich leider wieder Dr. Google befragt. Und der hat gesagt, wegschneiden. Weil am Anfang braucht ein frisch gepflanzter Baum oder Busch oder wie auch immer, muss vor allem Wurzelwerk ausbilden und das Früchtebilden wird den nur ablenken, es wird zu viel Energie in die Früchte gehen. Und ich gebe zu, es hat mir schon ein bisschen wehgetan, die kleinen Früchte da wegzuschneiden. Aber manchmal ist es notwendig, das Ziel ist ja Frucht zu bringen, klar, aber manchmal ist es notwendig, uns auch beschneiden zu lassen, damit unser Wurzelwerk, unser Glaube, unser Gegründetsein in Christus stärker ausgeprägt wird. Ja, die Frucht ist ein Ziel, aber manchmal sind die schnellen Früchte, die schnellen Erfolge nicht das Entscheidende, nicht das Wichtige. Es ist wichtiger, wirklich das Wurzelwerk gut auszubilden und auszuprägen. Es ist wichtig für uns, dass wir uns tief in Jesus verwurzeln, dass wir sein Wasser des Lebens und aus seinem Wort die Nährstoffe, aus dem Gebet die Nährstoffe ziehen und uns dem Strom des Heiligen Geistes anvertrauen, dass wir leben können, dass wir lebenswert, dass wir erfüllt leben können und letztendlich dann auch Frucht bringen. Zu unserer großen Freude hat die Feige, obwohl wir ihr die kleinen Früchte geklaut haben, tatsächlich nach 2, 3 Monaten nochmal Früchte ausgeprägt. Und ich habe es nicht gedacht, dass das was wird, aber das gab dann nochmal so gut 20 dunkelviolette, schöne, reife Feigen. Und da wusste ich, es war richtig, im Frühjahr nach dem Umpflanzen die ersten einfach wegzumachen. Manchmal beschneidet uns Gott. Und wir denken manchmal, wozu ist dies, was mir gerade geschieht, alles sinnvoll? Aber wenn es dazu beiträgt, dass du tiefer deine Wurzeln in Christus hineingräbst und stark machst, dann werden hinterher auch gute Früchte rauskommen. Ich möchte euch jetzt einen Baum zeigen, in dem ich mich im Urlaub in Kreta so richtig verliebt habe. Kann man das Licht noch wegschalten, dass man es ein bisschen besser sieht? Also ihr seht jetzt hier nicht furchtbar viel. Wer ganz genau hinguckt, sieht, das sind Äste, Blätter und so Schoten. Könnt ihr die Schoten sehen? Also der Baum trägt Früchte. Nächstes Bild. Naja, der trägt Früchte, aber er hat auch so manchen Einschlag in seinem Leben offensichtlich schon erlebt. Aber offensichtlich macht ihm das nicht so viel aus. Also er ist auch ein bisschen krumm gewachsen, mag vielleicht der Wind gewesen sein. Aber wenn man jetzt mal genau hinschaut, der ist nicht nur da oben, hat er einen Einschlag, sondern hier fehlt fast die Hälfte vom Stamm. Ich glaube, das sieht man am nächsten Bild noch besser. So sieht der Stamm dieses Baumes aus. Also es hat mich fasziniert, dass der noch steht und nicht umfällt. Und das letzte Bild, das kann man jetzt ein wenig stehen lassen. Also man sieht, da auf der Vorderseite ist diese Verletzung quasi. Offensichtlich hat dieser Baum noch ausreichend funktionierendes Splintholz für diese Kapillarfunktion, dass Wasser, dass Nährstoffe durch das Splintholz nach oben gepumpt werden, in die Äste, in die Blätter und in die Früchte. Und offensichtlich hat er eine super starke Wurzel, weil er steht schon schief und genau auf der anderen Seite ist diese Verletzung, der Baum müsste eigentlich umfallen. Ihr kennt ja auch den Bernd Oettinghaus, der vom ersten Beruf Gärtner ist und der hat mir gesagt, als ich ihm das Bild zeigte, ein Phänomen. Eigentlich muss der Baum umfallen, weil wenn er die Verletzung auf der anderen Seite hätte, wäre es noch einfacher, aber das ist ein Phänomen, der muss wahnsinnig starkes Wurzelwerk haben. Was fasziniert mich an diesem Baum so? Ich habe mir gedacht, das ist so ein Bild fürs Menschsein, so ein Bild fürs Leben. Manchmal scheint das Leben nicht ganz fair zu uns zu sein. Manchmal haben wir falsche Entscheidungen getroffen und müssen deren Konsequenzen tragen. Im Laufe des Lebens machen wir manchen Fehler, manches falsch und nicht mehr alles lässt sich umkehren, rückgängig machen und reparieren. Eine Behinderung durch einen Autounfall wird, wenn nicht ein mega großes übernatürliches Wunder passiert, wahrscheinlich eine Behinderung bleiben. Und auch unsere Seele hat so manchen Knockout abbekommen. Und so manche Narbe kann zurückgeblieben sein. Andere sind dann unschuldig geworden und haben uns verletzt. Und wir sind an anderen und oft auch an uns selbst schuldig geworden, haben sie oder uns selbst verletzt. Wenn diese Verletzung, die Wunde, die verheilt ist, aber doch vernarbt ist, stark genug ist, dann kann es sein, dass sie unsere ursprünglichste Berufung in Frage stellt. Was ist unsere ursprünglichste Berufung? Johannes 3,16 nennt es so, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Unsere ursprünglichste Berufung ist, geliebte Söhne und Töchter Gottes zu sein. So wie der Vater Jesus bei dessen Taufe zuspricht, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Das will er auch jedem von uns, die wir hier sitzen, auch zusprechen. Das ist unsere Berufung, geliebte Kinder Gottes zu sein. Und dann ist natürlich auch die zweite Berufung, dass unser Leben Früchte hervorbringen soll. Und es ist ein Trugschluss, ein Irrweg. Und es ist falsch, dass in unserem Leben alles erst tippitoppi sein muss. Alles Paletti sein muss, bevor uns Gott gebrauchen kann, bevor wir für ihn Früchte hervorbringen können. An dem Baum hat man gesehen, da war ganz vieles nicht tippitoppi. Es war eher ein Phänomen, dass der noch steht, und das größere Phänomen, dass er immer noch Laub und Früchte hervorbringt. Lassen wir uns nicht davon ablenken. Wir sind oft viel zu sehr mit uns selbst und mit unseren Defiziten beschäftigt. Oder mit dem, was wir nicht haben, aber andere haben. Und manchmal geht man so ran, ja, wenn das erst erledigt ist, wenn das Problem gelöst ist, wenn die Krankheit vorbei ist, wenn dies und das und jenes oder wenn der sich mal bei mir gefälligst entschuldigt hat, dann kann ich wieder so richtig durchstarten, leben, Frucht bringen. Es wäre besser, wenn wir uns mehr, das sage ich zuallererst mir selbst, uns, wie es im Psalm 1 heißt, mit Gott auseinandersetzen, zusammensetzen, sein Wort lesen, im Gebet ihm begegnen. Das ist allemal heilsamer, als auf das zu schauen, was in unserem Leben schiefgelaufen ist und was vielleicht auch nicht mehr reparabel ist, trotz aller Gebete. Verletzungen können Verletzungen bleiben. Narben können an Leib und Seele sichtbar bleiben. Sie können aber nicht verhindern, dass wir lebendig sind, dass wir leben, dass wir nicht nur überleben, sondern erfüllt leben. Denn das hat uns Gott zugesagt, ein Leben in der Fülle. Das Gepflanztsein an Wasserbächen oder das Schwimmen im Strom des Heiligen Geistes, um diese Bilder zu benutzen, stehen nicht im Widerspruch dazu, dass das Leben auch Spuren hinterlassen kann, die nicht so angenehm sind. Hesekiel 47, das ist 10 Kapitel mehr als Hesekiel 37. Da ist von den Totengebeinen die Rede, die wieder zurechtgerückt werden und wieder Fleisch und Sehnen bekommen und Gott dem ganzen Odem einhaucht. Und auf meinen zahlreichen Auschwitzreisen, vor allem im Rahmen von diesem Jugendaustausch Yad Beyad, haben wir oft dieses Kapitel genommen als ein Bildnis dafür, dass Gott sein Volk wieder aus der Vernichtung holt, zusammenbringt und wieder in das Land der Verheißung bringt. Ja, das hat er gemacht, aber trotzdem sind über 6 Millionen Juden ums Leben gekommen. Das Heilshandeln Gottes schließt Probleme und Nöte nicht aus, sondern sein Handeln geschieht trotz Problemen, in Problemen, Schwierigkeiten und Nöten. Gott will mein Zufluchtsort sein, auch wenn die Umstände schwierig sind und vielleicht auch erst einmal so bleiben. Gott möchte, dass unser Leben sinnvoll und erfüllt gelebt wird. Und dann bringt es auch Frucht hervor. Der Baum strengt sich nicht an und presst und presst und presst, dass eine möglichst große Frucht irgendwie rausdrückt. Das ist ganz natürlich, weil er tief gewurzelt ist, weil er gute Wurzeln in einem guten Erdreich hat. Christus ist das gute Erdreich, in dem wir wurzeln dürfen. Und weil er von dort versorgt wird, auch an den Wunden des Baumes vorbei, egal, wird der Baum, wird die Baumkrone versorgt und bringt Frucht hervor. Ich habe gedacht, von diesem Baum möchte ich für mich lernen, weniger auf das zu schauen, was nicht ist oder was noch sich hoffentlich noch zum Guten wendet, sondern es darauf zu schauen, in wem ich gewurzelt und gegründet bin. Ich möchte jetzt kein Amen sprechen, weil das ist immer so ein Abschluss, sondern ich möchte euch einfach auffordern und bitten, dass wir einfach eine Zeit des Gebets jetzt miteinander haben und ich schließe dann diese Gebetsgemeinschaft ab.